Vielen Dank, Jan, für die freundliche Anmoderation. Ja, was mich bewegt, schon seit einigen Monaten, ist eine tiefe Dankbarkeit. Eine neue und tiefe Dankbarkeit darüber, dass Gott mich gefunden hat. Dass er an mir dran geblieben ist, damals, als ich noch keine 16 Jahre alt war. Und ich bin deshalb so dran erinnert und so voller Dankbarkeit, weil unser drittes Kind, unser zweiter Sohn, der David, ist jetzt 16 geworden, also genau in diesem Alter, wo ich so die schlimmste Phase meines Lebens hatte. Und auch mein David ist ein rechter Lausbub, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, weil es könnte sein, er hört irgendwann im Internet die Predigt an. Aber der macht schon einen Haufen Mist, ja, so jetzt in dieser Pubertätsphase. Und ich erinnere mich zurück an meine Zeit, als ich in diesem Alter war. Und ich muss heute sagen, wie haben meine Eltern das überstanden? Mit mir. Ich war, als ich 15 Jahre alt war, also zwischen 12 und 16, hatte ich eine ganz schlimme Phase in meinem Leben. Habe mich bewusst entschieden dafür, nicht Jesus nachzufolgen. Ich hatte die Gelegenheit, mich für Jesus zu entscheiden. Habe mich dafür entschieden, werde ich nicht tun. Ich akzeptiere keine Autoritäten mehr über mir. Ich werde mein eigenes Leben leben. Und Gott hat mich mal 4 Jahre lang mein eigenes Leben leben lassen. Ich sage euch, das ist grausam. Ich habe alles getan, was ich für richtig hielt, und es war eine Katastrophe. Ich kam in Rauschgiftsucht, ich kam in Alkoholsucht, ich habe Nikotin mit ca. 40 Zigaretten am Tag inhaliert, ich war kriminell, Mofas geklaut, Unterschrift gefälscht, Schule geschwänzt, war zwar Klassensprecher, aber war nicht oft dort. Alles, was so in dieser Zeit mir über den Weg lief, an Ungutem habe ich aufgegriffen und getan. Und von daher ist, was mein David jetzt so treibt, eigentlich noch ganz zahm. Gleichzeitig erinnere ich mich daran, dass Jesus dann, als ich so wirklich auf der Drogenkarriere war, und ich kann heute sagen, mein Leben wäre in furchtbare Richtung gegangen, als ich so 15 Jahre alt war, ist meine Mutter verstorben an Krebs. Und sie hat sich noch kurz vor ihrem Tod bekehrt, hat ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Und auf ihrem Sterbebett hat sie ein älteres Ehepaar zu sich gerufen aus der Methodistengemeinde, die wir kennengelernt haben. Und sie hat am Sterbebett zu diesem älteren Ehepaar gesagt, bitte versprecht mir eins, betet jeden Tag für meine 4 Buben. Wir waren 4 Jungs zu Hause. Betet jeden Tag für meine 4 Buben. Und dieses ältere Ehepaar, dieses liebe, hingegebene Paar hat in das Totenbett meiner Mutter hinein versprochen, wir werden jeden Tag für diese 4 Kinder beten. Und sie haben es getan. Die Frau ist über 95 Jahre alt geworden und hat bis ins hohe Alter jeden Tag für uns gebetet. Und das Gebet hat ein halbes Jahr gebraucht beim Michael. Und nach einem halben Jahr war es soweit. Im Herbst desselben Jahres, als meine Mutter verstarb, im Frühjahr, im Herbst desselben Jahres, kam ein Besuch zu uns, CVJM-Sekretär, Mitarbeiter aus dem CVJM, wollte meinen Vater besuchen, da war eine Bekanntschaft. Mein Vater war nicht da, er nahm mit mir vorlieb, stellte mir gleich die Frage, wie sieht es mit Gott aus in deinem Leben? Boah, das war mir unangenehm. Und dann habe ich gesagt, ich glaube schon, dass es den irgendwie gibt, aber es ist mir völlig egal, was der macht, ich lebe mein Leben. 2 Wochen später kam der gleiche Typ wieder und sagte, ich muss mit dir reden. Der Heilige Geist hat mir es gezeigt, wie es dir geht. Dir geht's hundsmiserabel und ich muss mit dir reden. Kam in mein Zimmer, wir haben darüber geredet, wie schlecht mir es ging. Er hat darüber geredet, wie schlecht es mir ging. Ich habe gesagt, mir geht's gut. Ja, Mittelpunkt in der Clique, anerkannt, beliebt, sehr gut aus, alles so prima. Aber er war völlig überzeugt davon. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, wie schlecht es mir ginge. Und wir haben über 1/2 Stunde diskutiert, ob es mir nun gut oder schlecht ginge. Und der arme Evangelist, der wusste nicht mehr weiter, aber Gott kam ihm zu Hilfe. Die Gebete dieses älteren Ehepaares, so interpretiere ich das heute, diese Gebete haben ihre Wirkung gezeigt. Und Gott taucht in meinem Zimmer auf. Ich kann es nicht anders erklären. Plötzlich hat sich die Atmosphäre gewendet. Der Raum war erfüllt mit solch einer Intensität von Liebe, wie ich es in meinem ganzen Leben noch nie erfahren hatte. Plötzlich war so eine Wärme, so eine Intensität, so eine, so eine Verlockung nach Nähe, nach Intimität, nach Geliebtsein, nach Angenommensein in meinem Zimmer, dass mir die Tränen über die Wangen liefen und ich habe schon Jahre nicht mehr geweint gehabt. Denn Drogen und so weiter machen hart und das Herz kalt. Und in diesem Moment fing mein Herz an zu schmelzen und ich packte aus. Ich ging zu meinem Schreibtisch, habe eine Streichholzschachtel rausgeholt, ihm auf den Tisch gelegt und gesagt, das ist mein Problem. Waren 5 Gramm schwarzer Afghani drin, das Haschisch, ein LSD-Trip drin. Ich sagte, das ist mein Problem. Und da hat er gesagt, ja gut, und weiter? Das hat ihn gar nicht beeindruckt. Denn er wusste ja, wie es mir ging. Hab's ja gleich gewusst. Und dann habe ich ausgepackt. 1,5 Stunden lang habe ich all meine Sünden gebeichtet. So eine Generalbeichte meines Lebens, von meinem jungen Leben. Und was da schon alles schiefgelaufen war, das hat 1,5 Stunden gedauert, bis ich alles ausgeplaudert hatte. Und dann hat er gesagt, weißt du, Jesus hat jetzt zugehört. Und er ist bereit, dir das alles zu vergeben und mit dir ganz neu anzufangen. Wow, das ist ein Angebot. So wie im Schulheft, alle Seiten rausreißen und neu anfangen. Das habe ich mir immer gewünscht. Ja, ich könnte wieder ganz neu anfangen. Habe dann die Seiten rausgerissen im Schulheft. Dann gehen natürlich die hinteren Seiten auch mit raus. Und da war meine Schulheft immer sehr dünn. So der Wunsch nach Neubeginn, jetzt will ich ein schönes Heft haben. Ja, aber das hat nur 2 Seiten gedauert und dann musste ich wieder rausreißen. Und jetzt das Angebot. Jesus ist bereit, mit dir ganz neu anzufangen. Dann habe ich gesagt, gut, was muss ich machen? Er sagt, lass uns jetzt hier niederknien. Bitte Jesus, dass er dich reinigt von all deinen Verfehlungen, von all deiner Schuld und Sünde. Und sag ihm einfach, Jesus Christus, komm du in mein Leben und sei du der Herr meines Lebens. Ich unterwerfe mich dir, ich unterstelle mich dir. Du bist Herr, du bist König, du bist Gott und du allein. Sei es auch in meinem Leben. Alles. Und ich habe es auf Schwäbisch gesagt und er hat es verstanden. In dem Moment, als ich niederkniete und betete dort in meinem Zimmer, kam die Gegenwart Gottes in mein Leben hinein, spürbar. 4 Dämonen sind ausgefahren aus meinem Leben. Ich war von einem Moment auf den anderen frei vom Rauschgift. Und ich habe jeden Tag inzwischen schon Rauschgift genommen. Von noch 3 anderen Sachen befreit in einem Moment. Das ist nicht immer so, ich weiß das, aber bei mir war es so. Und ich brauchte eine eindeutige Begegnung mit dem Herrn. Denn ich hatte schon viel anderes ausprobiert gehabt. Und Gott wusste, er muss mir in dieser krassen Form begegnen, sonst würde ich ihm nicht vertrauen. Und er begegnete in seiner Liebe mir in dieser krassen Form. Und ich wurde frei. Jesus kam in mein Leben. Was wäre aus meinem Leben geworden, wäre Jesus mir nicht begegnet? Was wäre wohl draus geworden, hätte dieses ältere Ehepaar nicht Tag für Tag für uns gebetet? Ich weiß es nicht. Aber Gott braucht Menschen, die für andere beten. Da gibt es solche wie mich damals, die in großer Not sind und in Schwierigkeiten sind. Vielleicht es noch nicht mal zugeben. Und doch schreit irgendwo das Herz danach. Ich brauche Hilfe. Und dann ist ein anderer Mensch, der anfängt zu beten für dich. Und hier sitzen alles Leute, eine ganze Menge Leute. Für euch wurde gebetet, 100%, sonst wäre ihr nicht hier. Ich habe es noch nie anders erlebt. Mit jedem, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, es gab mindestens einen Beter im Hintergrund. Für wen betest du? Und ich meine jetzt nicht eine Pflichtübung, sondern es mag doch sein, dass Gott dir jemand aufs Herz legt. Sag, fang an, für ihn zu beten. Fang an, für diesen Kollegen, für diesen Nachbarn, für diesen Verwandten, für was auch immer, fang an zu beten. Und wenn Gott etwas durch den Geist Gottes in dich hineinlegt, eine Gebetslast, dann nimm es ernst. Denn dann ist diese Zeit, dann ist dieser Kairos Gottes, dieser Moment, wo Gott etwas tun will, wo sich etwas bewegt. Und er braucht unsere Gebete. Warum auch immer, ich verstehe es nicht so ganz genau, aber irgendwie braucht er die. Er will uns beteiligen, glaube ich, das ist ein Hauptfaktor. Er will uns beteiligen an seiner großen Vision, die er hat, an seinen großen Taten, die er tut auf dieser Erde. Er möchte es nicht irgendwie tun, sondern er möchte es durch uns und mit uns tun. Er möchte in Partnerschaft sein mit dir und mir. Das fasziniert mich bei meinem Gott, dass er, der große, allmächtige Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, mit mir eine Partnerschaft eingeht. Er sagt, ich möchte es mit dir machen. Und du denkst, Herr, du kannst es alleine ohne mich. Und er kann es ohne mich, aber er will nicht ohne mich. Aber Herr, du könntest es viel besser ohne mich. Hast du recht, aber ich will nicht ohne dich. Er braucht einen Beter und er braucht jemand, der dann auch hingeht, so wie dieser CVJM-Mitarbeiter, der hingeht und es tut, was der Heilige Geist ihm sagt. Vor 3 Wochen war ich mit meiner Frau im Kino, World Trade Center. War schon jemand im Film, World Trade Center? Nein? Ich gehe auch nicht so gerne ins Kino, aber so meine Frau versucht es immer wieder. Ich finde es nicht so sehr kommunikativ. Ja, so die Zeit, die wir miteinander haben, die verbringe ich lieber mit ihrem Gespräch. Und von daher, aber sie geht immer wieder gerne ins Kino und sie versucht so 5-6 Mal im Jahr und einmal lasse ich mich dann drauf ein, dann gehen wir ins Kino. So, und da waren wir also vor 3 Wochen im Kino, World Trade Center von Oliver Stone. Eine wunderbare Story. Ein langweiliger Film, aber wunderbare Story. Ja. Eigentlich ein zutiefst evangelistischer Film. Da geht es natürlich um diesen Anschlag, der dort stattgefunden hat im World Trade Center vor 5 Jahren. Und da sind ja 2749 Menschen ums Leben gekommen und nur 20 konnten lebend gerettet werden. Nur 20. Und dieser Film erzählt die wahre Geschichte von 2 Männern, die dort verschüttet waren, einem Sergeant John McLaughlin und einem Officer Will Jimeno. Und die beiden sind eigentlich in einem Team dabei gewesen, um andere zu retten. Und während sie auf dem Weg waren, andere zu retten, sind sie selbst verschüttet worden. Die Kollegen kamen ums Leben und die beiden waren eingeklemmt zwischen Beton und Stahl und Metall und konnten sich nicht mehr bewegen, waren eingeklemmt und warteten im Prinzip auch darauf, bis sie ums Leben kommen. Und die Familie kriegt es so langsam mit von den beiden und man sieht dann in diesem Film auch, wie die Familie aufgeregt ist, wie sie verzweifelt ist. Und die Mutter, das sieht man so ein bisschen im Film, die Mutter von diesem Officer Will Jimeno scheint eine gläubige Frau zu sein. Und als sie die Botschaft mitkriegt, dass ihr Sohn wahrscheinlich verschüttet ist, dann fängt sie an zu beten. Hier haben wir das Gebet. Eine Mutter betet für ihren verschütteten Sohn, der schon verheiratet war, Enkel da waren von ihr, also Kinder da waren. Und sie betet für ihn. Parallel dazu spricht Gott zu einem US Marine an einem völlig anderen Ort. Und man sieht in dieser Szene, wie er in den Kirchenbänken sitzt und er sagt zu seinem Pastor, Pastor, Gott spricht zu mir, ich muss nach New York, ich muss dort helfen. Und ich weiß nicht warum, aber ich spüre, Gott ruft mich. Und er lässt sich von nichts abhalten, sondern fliegt nach New York, um zu retten. Und er kommt dort an in New York, in diesem katastrophalen Gebiet, wo diese Towers niedergebrochen, zusammengebrochen waren. Und die Rettungskräfte haben bereits aufgegeben. Es war zu gefährlich, noch dort reinzugehen. Aber er weiß, Gott gebraucht ihn. Gott will ihn dort haben. Und er geht hinein in diese Trümmer und ruft immer wieder, ist da jemand, ist da jemand? Bis er diese beiden findet. Und die beiden, Nummer 18 und 19 von den lebend Geretteten, werden gerettet, weil eine Frau betet. Und weil ein US Marine Gottes Stimme hört und bereit ist, gehorsam zu gehen, was Gott zu ihm gesagt hat. Und Rettung findet statt. Ein wunderbarer evangelistischer Film geht mit Leuten rein und erklärt ihnen hinterher das Evangelium. Großartig. Genau so handelt Gott. Genau so handelt Gott. Das ist die Rettung Gottes. Da gibt es Menschen in Not. Da gibt es Menschen in Schwierigkeiten. Und wir haben dieser Tage gehört immer wieder, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Gottes Herz geht aus zu den Menschen, die Hilfe notwendig haben. Er liebt die Menschen, ob sie sich zu ihm wenden oder nicht. Er liebt sie trotzdem. Und wenn da Menschen in Not sind und wenn Menschen schreien, wenn Menschen um Hilfe rufen, selbst wenn sie nicht mal zu Gott um Hilfe rufen können, Gottes Herz geht aus zu ihnen. Seine Liebe ist so stark, dass er bereit war, sein Höchstes zu geben, als wir noch seine Feinde waren. Als wir noch seine Feinde waren, hat er uns schon geliebt. Was für eine Liebe. Und da sind Menschen in Not. Und jetzt will Gott etwas tun und dazu braucht er uns. Nochmal, er tut es mit dir und mit mir. Mit seiner Gemeinde, mit seinen Geliebten, mit denen, die bereit sind, ihm nachzufolgen und auf ihn zu hören. Eine betende Frau und dieser US Marine, der die Gebetserhörung darstellte. Wo bist du, die Gebetserhörung? Es ist so schön, wenn wir Gebetserhörungen sein dürfen. Wenn wir jemand helfen können, weil gebetet wurde, weil Not da war, weil Gott uns in Bewegung gesetzt hat und du bist plötzlich am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz und erlebst Rettung. Menschen helfen zu dürfen, in der Liebe Gottes ihnen Rettung zu bringen, Heil zu bringen. Gott will es tun, Gott will es auch hier tun. Wir haben schon einiges gehört, was so durch den Geist Gottes angeregt war. Gott kennt deine Situation so genau. Und denk nicht, es ist ihm egal. Es ist ihm nicht egal. Er kennt dich ganz genau. Er ist ein Mann, du bist diese Woche am Herd gestanden, als Mann am Herd gestanden. Von daher wird es vielleicht nicht ganz so viele geben, die es betrifft. Aber Geist Gottes zeigt mir, da war ein Mann, du bist in dieser Woche am Herd gestanden, warst gefrustet, warst enttäuscht, warst zutiefst betrübt. Du hast Verlust, Schmerz. Vielleicht wurdest du heute auch schon angesprochen durch ein Wort. Und Gott steht bei dir und leidet mit dir. Aber er sagt, mein Sohn, du weißt, dass ich dein Herz verändern muss. Dein Herzenszustand ist so, dass deshalb Verlust entstanden ist. Und ich will so gern dein Herz verändern. Und ich will dein Herz bewegen und weich machen. Lass mich ran an dein Herz. Und werd jetzt nicht bitter in dieser Zeit. Bade dich nicht im Selbstmitleid. Verstocke dein Herz jetzt nicht noch zusätzlich. Sondern meine Liebe geht zu dir aus und ich möchte dein Herz verändern, dass du stärker wirst in Beziehungen und heile Beziehungen leben kannst. Gott kennt deine Situation. Gott kennt die Situation einer Frau, die hier ist. Depressiv, wie in einem dunklen Raum. Du hast als Kind immer wieder, bist du in das Zimmer gesperrt worden. Und diese Depression, diese Angst, diese Todesangst ist dort schon als Kind über dich gekommen. Und du leidest jetzt immer wieder auch unter dieser Situation. Es ist, wie wenn du in einem dunklen Raum bist und du findest nicht mehr raus. Aber das Licht der Liebe Gottes scheint hinein in dein dunkles Zimmer. Und wenn du dich umwendest und schaust zu dem, der dich liebt, dann ist es, wie wenn du in dieses Licht hineintrittst und hinter diesem Licht ist die Tür. Und die Tür ist offen, du kannst raus aus diesem Raum. Du musst nicht bleiben in diesem Raum der Angst, in diesem Raum der Verzweiflung. Früher wurde dir die Tür zugeschlossen und du hast das Licht nicht gesehen, aber die Tür ist geöffnet. Ich bin dein Vater, der dich liebt und der dich nicht in einem Zimmer einsperrt und alleine lässt, sondern meine Wärme, mein Licht, sagt der Papa im Himmel zu dir, ist für dich da in deinem Zimmer, in deiner Situation, aber ich habe dir auch eine offene Tür gegeben. Geh hindurch, es ist nicht mehr die Zeit, in der Depression und in der Angst zu verharren. Du darfst raus, du bist frei, geh raus. Heute, jetzt, das ist der Augenblick der Liebe Gottes. Und jetzt sind noch andere Sachen, das lasse ich jetzt weg, das wird sonst zu lang. Aber so viele einzelne Situationen, Gott kennt deine Situation. Und es ist ihm nicht egal, ein Spieler, der hier ist. Gott weiß um deine Spielsucht und was du alles verloren hast. Und er weiß, dass du nicht davon loskommst und du siehst nur die dämonischen Kräfte, die hinter dir stehen. Aber du sollst wissen, Jesus steht auch am Spieltisch, wenn du spielst, er steht bei dir. Er hat damit kein Problem. Er saß schon immer bei den Sündern und Zöllnern, bei denen, die in Schwierigkeiten waren. Und er ist auch bei dir. Aber jetzt lass ihn an dein Leben ran. Sag, Jesus, vergib mir, hilf mir. Ich komme alleine nicht los. Und du wirst in diesem Moment spüren, wie Kraft in dich kommt. Und du drehst dich rum gegen die dämonischen Mächte, die dich gebunden haben. Sag, verschwindet, jetzt ist Schluss. Ich werde euch nicht mehr dienen. Ich diene nur noch einem. Und sein Name ist Jesus Christus. Und es ist Vollmacht da für dich, dich abzuwenden von der Spielsucht und frei zu werden. Gott ist deine Rettung. So, Gott kennt unsere Situation ganz genau. Und es ist sein tiefstes Verlangen, uns zu helfen, uns zu retten in unserer Not. Und es ist sein tiefes Verlangen, es mit uns, seiner Gemeinde, zu tun. Nochmal, er möchte, dass wir seine Partner sind. Wir gucken uns kurz das Thema Evangelium an. Weil genau das ist die Botschaft des Evangeliums, genau das ist der zentrale Inhalt des Evangeliums. Evangelion, der griechische Begriff, frohe Botschaft. Eu, gut, angelos, Verkündiger, Bote. Sei, wer ist mein Bote? Ich habe mal ein bisschen krasses Beispiel rausgesucht aus der Bibel, weil schon im Alten Testament ist dieses Wort Evangelium in der Septuaginta, griechische Übersetzung des Alten Testamentes, gebraucht und kommt öfters vor. In solchen krassen Storys, wie zum Beispiel, als die Philister und Israel mal wieder Krieg miteinander hatten und diesmal verlor Israel. König Saul war ungehorsam gewesen, hat sich abgewendet vom lebendigen Gott und versucht in eigener Kraft gegen die Philister zu kämpfen, es ist ihm nicht gelungen. Und als er merkte, dass sein Sieg dahin schwindet, dass sie verloren hatten, stürzte er sich in sein Schwert. Und wenig später finden ihn die Philister, die Soldaten finden den toten Saul und seinen Waffenträger. Und jetzt sind noch Kinder da, hauen ihm den Kopf ab, klauen ihm die Rüstung, stecken den Kopf auf einen Stab und gehen durch die Dörfer und Städte der Philister und sagen, wir haben gesiegt, unsere Feinde sind überwunden. Das ist Evangelium. Das waren die Evangelisten, die haben diese gute Botschaft verkündigt, wir haben gesiegt. Das ist ein bisschen krasse Story, aber das ist Evangelium. So, Evangelium heißt, wir haben eine gute Botschaft von dem, dass unsere Feinde überwunden sind, dass wir gesiegt haben im Namen Jesus Christus. Wir müssen nicht mehr uns unterwerfen den Mächten und Gewalten und Machenschaften der Finsternis und des Todes und der Macht der Sünde. Wir sind frei. Jesus hat gesiegt, unser Feldherr Jesus hat gesiegt. Und wir tragen, das sind die Evangelisten, die tragen diese Botschaft vom Sieg durch die Dörfer und Städten, Straßen und Unternehmen und Schulklassen und Universitäten und rufen es aus, wir haben gesiegt, wir haben gesiegt. Evangelium. Die Fußballfreunde hier, Sieg über Portugal, konnten sich freuen. Ja, es tut mir leid für euch, Mainz 05, dass ihr so hoch verloren habt diese Woche. Aber es gibt noch Grund zu jubeln, ja. Zumindest über das Evangelium von Jesus Christus. Gute Botschaft. Das Evangelium, sagt Paulus, dessen schäme ich mich nicht, denn es ist Gottes Kraft. Es ist nicht nur irgendein Wort, es ist nicht nur irgendeine Philosophie, es ist Gottes Kraft. Hat mich rausgerettet aus dieser Macht der Finsternis, aus diesen Süchten und so weiter. Viele Menschen herausgerettet aus Not und Sünde und Schwierigkeiten. Das Evangelium ist nicht nur irgendeine seichte Botschaft, das Evangelium ist Kraft. Zur Rettung. Kraft zur Rettung für einen jeden, der da glaubt. Ein jeder, der dieses Evangelium empfängt, der glaubt, oh, unsere Feinde sind überwunden, ich muss nicht mehr diesen finsteren Typen dienen. Die Sucht ist vorbei, ich werfe die Ketten von mir, denn sie sind überwunden ein für alle Mal. Die Köpfe der Dämonen stecken auf diesem Schwert oder auf diesem Stab und wir tragen sie durch die Gegend. So hat es Jesus gemacht. Ja, ein öffentliches Spektakel, sagt der Kolosserbrief. Ein Triumphzug, in dem Jesus einhergeht und die Feinde bloßgestellt hat. Sie sind alle überwunden. Jede Macht der Dämonie ist gebrochen und überwunden durch den Namen Jesus. Und wer das glaubt, wird frei. Was will ich denn noch halten, wenn alle Dämonen überwunden sind? Evangelium. Es ist Gottes Botschaft zum Heil. Noch ein paar Bibeltexte für alle, die die Bibel kennen und lieben. Aus dem Alten Testament, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Das ist Evangelium, die Evangelisten, die diese Freudenbotschaft verkündigen, sind oftmals Frauen, deshalb Freudenbotinnen. Freudenboten steht hier, aber meistens sind es Freudenbotinnen. Aber Männer und Frauen sind gerufen, diese Freudenbotschaft auszurufen. Jesus predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Er predigte das Evangelium vom Reich, das heißt, die Herrschaft Gottes ist wieder angebrochen. Der König ist heimgekehrt, der König regiert wieder. Es gibt wieder die Möglichkeit, sich dem König Jesus anzuvertrauen. Du musst nicht mehr irgendwelchen anderen Machthabern dienen. Der Stab des Treibers ist zerbrochen. Boah, was für eine Botschaft. Ich flippe aus. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft, die da selig macht. Alle, die daran glauben. So wunderbar. Ich bin so beglückt darüber, dass Jesus mir begegnet ist und dass ich frei bin von all diesem Zeug. Herrlich. Und ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der sich retten lässt, der diese Botschaft glaubt. Wir haben dieser Tage auch darüber gesprochen, diese Botschaft, die muss öffentlich sein. Wir müssen raus aus den Hinterhöfen. Wir müssen es sagen und verkündigen und es ausrufen, auf die Straßen gehen, in die Geschäfte gehen, wo immer wir mit Menschen zu tun haben, es ihnen sagen, Leute, Jesus hat gesiegt. Diese ganzen Mächte der Finsternis müssen gehorchen und sich unterwerfen. Sie können euch nicht mehr festhalten. Ihr dürft frei sein. Die wissen das doch nicht, dass Jesus sie gerettet hat. Noch ein bisschen mehr Substanz zu dem Ganzen. Es ist Gottes Kraft zum Heil. Hier griechisches Wort Soteria heißt Befreiung, Bewahrung, Erhaltung. Ich gehe ganz kurz, nur den Überblick, keine Sorge, wir werden da nicht durchgehen heute Morgen. Aber was dieses Wort Heil alles beinhaltet in der Schrift, ist Befreiung aus Schwierigkeiten, Befreiung von Feinden, Wohlergehen und Sicherheit, körperliche Heilung, Rettung aus Gefahr, Rettung aus der Welt, Rettung aus Verlorenheit, Erlösung von Sünde, Rettung vom Zorn Gottes. Und die Liste könnte mir fortführen. Dieses Wort Heil, das Evangelium, ist diese Botschaft vom Heil. Dieses Wort Heil beinhaltet eine solche Fülle. Es ist nicht nur etwas für die Ewigkeit. Es ist etwas für hier und jetzt und heute und die Ewigkeit. Ich versuche mal 3, 4 Punkte kurz mit euch ein bisschen anzuschauen. Es ist Gottes Kraft zum Heil. Zum Beispiel im Sinne von Befreiung von einem Feind, Rettung, Hilfe, dass wir entkommen können aus schwierigen Situationen. Wo dieses Wort Soteria vorkommt im Alten Testament in der griechischen Übersetzung, ist zum Beispiel bei 2. Mose 14, Vers 13. Folgende Situation, ganz kurz, das Volk Israel herausgerettet aus Ägypten, 400 Jahre Versklavung, Ägypten, Mose führt sie heraus. Und schon nach kurzer Zeit steht dieses herausgeführte Volk vor einem Riesenproblem. Vor ihnen war das Schilfmeer, unüberbrückbar. Hinter ihnen hat sich schon die ägyptische Armee wieder aufgerappelt, um sie wieder zurückzuholen. Und links und rechts die Berge, eine katastrophale Situation. Was ist denn das für ein Gott, der sein Volk in solche Schwierigkeiten führt? Ein schlechter Feldherr. Nein, die haben nur nicht gesehen, dass Gott Wege hat, wo der Mensch schon lange keine mehr hat. Dass Gottes Wege andere sind und andere Möglichkeiten sind, als wir im menschlichen Denken und Verstehen üblicherweise vor Augen haben. So, das Volk Israel dachte, wir sind verloren. Eine ausweglose Situation. Kommt manchmal vor im Leben, oder? Ausweglose Situation. Und das, obwohl uns Jesus herausgerettet hat aus Ägypten, in Anführungszeichen. Und jetzt gehen wir in der Nachfolge Jesu und kommen in eine ausweglose Situation. Jetzt habe ich gedacht, alle Probleme sind weg, wenn ich Jesus nachfolge. Jetzt komme ich trotzdem in Schwierigkeiten. Führt Gott mich in Schwierigkeiten? Ja, wir denken, das sind Schwierigkeiten. Für Gott sind es keine. Volk Israel steht in dieser Situation. Und was tut man, wenn man in einer ausweglosen Situation ist? Man schimpft, man klagt und man beschuldigt die Leiter. Ja, die haben ja den Mist gemacht. Mose, wo hast du uns hier hingeführt? Ja. So murren, klagen, das ist heute manchmal auch noch so. Nicht bei In Christo, da ist schon vieles viel heiliger geworden, habe ich festgestellt. Aber so manchmal kommt es vor, dass wenn wir in ausweglosen Situationen sind, dann murren wir und klagen wir und sagen, Herr, wo bist du und was ist eigentlich los und liebst du mich nicht mehr und bla 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 bla. Und die blöden Leiter. Was haben sie denn wieder gemacht? Aber wenn du murrst und klagst und anklagst, ist dein Herz zu, dann kannst du die Wege Gottes nicht mehr erkennen. Aber Gott hat Wege in der ausweglosen Situation. Und Mose ist zum Glück schon ein bisschen nach 40 Jahren Wüste schon ein bisschen durch diese Probleme hindurch und hat gemerkt, Gott kann selbst in der Wüste im brennenden Dornbusch erscheinen. Ist für ihn gar kein Problem. Und er lässt sich von diesem Murren und Klagen, von diesem Spirit nicht beeinflussen, sondern steht mitten hinein und sagt, Leute, und das ist dieser Vers 13, seht, welches Heil Gott für euch vorbereitet hat. Heil, Soteria, Rettung. Seht, welches Heil Gott für euch vorbereitet hat. Für sie war es eine ausweglose Situation. Mose wusste, das ist eine Situation, wo Gott uns Rettung gibt, wo er Wege schafft, die wir vorher nicht gesehen haben. So sind wir mal gespannt, wie Gott uns jetzt hier raushilft. Herr, ich bin gespannt, was du jetzt für einen Weg hast. Klasse, ich bin in einer ausweglosen Situation. Ich kann was Neues kennenlernen. Wäre eine bessere Haltung, glaube ich, als diese Motzhaltung. Ja? Herr, was ist dein Heil? Was ist deine Rettung? Was ist dein Weg? Wie kommen wir hier raus? Und ist es nicht toll, wenn dann plötzlich Wege sich auftun, die du überhaupt nie vorher gesehen hast? Und deine Dimension weitet sich, deine Perspektive wird größer. Und das ist ein Teil der Nachfolge Jesu. Wenn wir uns einlassen auf die Nachfolge Jesu und auf die Wege Gottes, wird unsere Perspektive eine weitere, eine größere. Die Dimension wird größer und weiter, in der wir leben können. Von der Verengung in eine andere Weite. Und das ist das, was so viel Spaß macht in der Nachfolge Jesu. Ja, das ist wirklich abenteuerlich, weil du kannst ja nicht mehr verlieren. Das ist ja das Schöne, du kannst nicht mehr verlieren, du hast schon gewonnen. Du weißt, wie die Geschichte endet. Kannst du nachlesen, Offenbarung, da weißt du, wie es endet. Ist toll, wenn du so ein Buch hast und du liest am Schluss, ach, der Held überlebt, dann lässt es sich doch wesentlich leichter. Und du kannst sagen, bin ich gespannt, wie er da jetzt durchkommt aus dieser Situation. So ungefähr ist die Nachfolge Jesu. Du guckst hinten nach und sagst, oh, es geht gut aus, die Story. Es wird alles gut werden für die, die zu Jesus gehören. Puh. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich aus dieser Situation herausgerettet werde. Ja, wie Gott sich offenbart in dieser und jener Lebenslage. Jetzt wird es richtig spannend. Jetzt macht Spaß. Du kannst nicht verlieren, wenn du zu Jesus gehörst. Manche glauben das noch nicht, aber ihr werdet sehen. Okay, ich muss weiter. Zeit rast. Auch eine wunderbare Story, wo auch dieses Wort Soteria vorkommt. Jetzt sind wir schon im Neuen Testament. Folgende Begebenheit. Paulus wird gefangen genommen und will sich in Rom verantworten vor dem Kaiser. Sie fahren die lange Schifffahrt nach Rom. Von Kreta segeln sie los und Paulus sagt, hey, aufgepasst, lasst uns lieber nicht wegsegeln von Kreta. Ich glaube, da kommen Schwierigkeiten auf uns zu. Die Schiffsleute hören nicht drauf, fahren los mit ihren Schiffen und kommen in einen gewaltigen Sturm, in ein Unwetter, wie sie es noch nie erlebt hatten. Und das Unwetter hielt an über Wochen. Und es war so schlimm, dass die Schiffsleute, die erfahrenen Kapitäne und Schiffsmannschaft das Schiff und sich selbst schon aufgegeben hatten. Ich sage, es ist keine Hilfe mehr möglich, wir gehen unter, es ist vorbei, Schluss, aus. Und sie waren so besorgt, dass sie schon 14 Tage lang nichts mehr gegessen hatten. Wahrscheinlich waren sie ständig über der Reling gehangen, ja, bei diesem Unwetter. 14 Tage nichts gegessen und Paulus war auf diesem Schiff inmitten dieser Schwierigkeiten, im ging es wahrscheinlich auch nicht gut, aber er betete. Was willst du auch sonst tun? Ja, wenn du ein paar Wochen auf dem Meer bist, kein Buch dabei, keine Schriftrollen dabei, bleibt dir nur noch das Gebet. So, er betete. Und der Engel des Herrn stand bei ihm, heißt es in dieser Erzählung, und sagte zu Paulus, das Schiff oder die Schiffe werden zwar untergehen, aber keinem der Mannschaft wird irgendein Haar gekrümmt werden, sie werden alle durchkommen. Und jetzt hat er das Wort des Herrn. Und wenn du das Wort des Herrn hast, dann hast du etwas absolut Zuverlässiges. Denn es spricht der Herr aller Herren und der König aller Könige, dem niemand widerstehen kann. Wenn er spricht, dann geschieht's. Er hat das Wort des Herrn. Und er geht nach oben auf die Reling, versammelt die Mannschaft und sagt, Leute, der Herr stand bei mir. Das musst du nicht immer so sagen, das klingt manchmal ein bisschen schwierig. Aber er macht es so, der Engel des Herrn stand bei mir. Das ist theatralisch. Und er hat zu mir gesprochen, wir werden nicht untergehen. Die Schiffe werden verloren gehen, die Ladung wird verloren gehen, aber keiner von euch wird das Leben lassen müssen. Wir werden alle gerettet werden. Und jetzt sagt er einen interessanten Satz. Und deshalb fangt an zu essen, denn das dient eurer Soteria, eurer Rettung. Hat meine Frau gesagt, oh, das finde ich einen tollen Vers. Esst etwas, denn das gehört zu eurer Rettung. So, viel Spaß beim Mittagessen heute. Esst etwas, denn das gehört zu eurer Rettung. Warum in der Situation? Weil er das Wort der Hoffnung, das Wort des Glaubens hineingesprochen hat und er handelte danach. Wenn du Glauben hast, wenn du das Wort des Herrn hast, dann kannst du handeln gemäß dem und du handelst anders als die Leute um dich herum, die diese Hoffnung, dieses Wort nicht haben. Und so kommt Glauben und Zuversicht auch in ihr Herz. Und sie fingen an zu essen und alle kamen mit dem Leben davon und wurden gerettet. Auch das gehört zum Heil unseres Gottes. Du bist im Betrieb, Arbeitslosigkeit, große Aufträge sind verloren gegangen. Es steht an, was weiß ich, so und so viele Leute müssen entlassen werden. Jammern und Klagen und Wehgeschrei und Ellenbogen und dieses und jenes, kennt ihr ja alles. Murren, klagen, motzen oder was? Beten. Herr, hast du ein Wort? Herr, was denkst du über diese Situation? Hier ist eine Not, Herr. Wo ist deine Rettung? Soteria, Heil, Hilfe. Interessiert es Gott? Natürlich interessiert ihn das. Denn er will, dass allen Menschen geholfen werde. Es ist ihm nicht egal, ob die Leute arbeitslos sind oder nicht. Das ist Gott nicht egal. So, er hat ein Wort und er braucht einen wie dich, dem er das Wort sagen kann. So, du mittendrin in diesem Chaos, vielleicht ein bisschen mit deinen eigenen Problemen beschäftigt, werde ich überleben, werde ich umkommen, du liebe Zeit, was passiert mit mir und meiner Familie und pipapo. Nein, fang an zu beten. Sag, Herr, was ist dein Wort? Was ist dein Wort? Und wenn du dann das Wort des Herrn hast, dann handle gemäß dem Wort des Herrn. Und dann kannst du es durchaus zu den Kollegen sagen, Leute, das und das glaube ich, das geschehen wird und deshalb lasst uns jetzt in dieser Weise akquirieren, lasst uns Veränderung bringen, lasst uns den chinesischen Markt aufrollen oder was weiß ich was. Ja. So, der Herr stand bei mir und ich habe Zuversicht und Glauben. Jetzt braucht es Frauen und Männer wie dich und mich, die Gott gebrauchen kann, um sein Wort lebendig zu machen unter den Menschen. Wir sind die Bibel, die diese Welt liest. Das Wort lebendig inmitten der Gesellschaft. Soteria, Rettung, das dient eurer Rettung. Körperliche Heilung, entschuldigt, wenn ich da heute jetzt drüber weggehe, das ist ein ganzes Thema für sich. Da können wir nachher ja dafür beten, für körperliche Heilung. Auch das ist das Wort Soteria, Heilung. Aber ich möchte zum so in die Zielgerade kommen der Verkündigung. Rettung von dem Zorn Gottes. Ich glaube, das ist das Größte überhaupt, was dieses Wort Heil beinhaltet. Gott ist zornig über alle Ungerechtigkeit und Sündhaftigkeit der Menschen. Das wird für meine Begriffe zu wenig gepredigt, dass Gott zornig ist. Wir predigen, Gott liebt dich und das ist richtig. Aber Gott ist auch zornig. Und ich wünschte mir manchmal mehr Zorn unter den Männern vor allem, ohne zu sündigen. Aber Zorn, wenn wir uns nicht mehr aufregen können über Ungerechtigkeit, dann fließt alles so dahin, so seicht und so formlos und profillos. Wir müssen uns wieder aufregen, denn eine Eigenschaft Gottes, die auch in uns steckt als Ebenbilder Gottes, ist der Zorn. Und der Zorn ist nicht sündig. Sondern man kann sündigen, wenn man zornig ist. Aber du kannst auch sündigen, wenn du andere Haltungen oder andere Charaktereigenschaften hast. So der Zorn Gottes, zum Glück ist er zornig über Sünde und Ungerechtigkeit, denn sonst hätte er die Welt schon längst aufgegeben. Sonst hätte er Sodom und Gomorra nicht gestoppt. Sonst wäre er damals bei Noah nicht eingeschritten und diese Gottlosigkeit hätte alles dahin gerafft. So, Gott setzt Grenzen durch seinen Zorn, aber jetzt hat er ein Problem. Das Problem ist, dass sein Zorn auf die Sünde der Menschen geht, aber er liebt die Menschen. Und sein Zorn zerstört die Ungerechtigkeit und die Sünde. Aber Sünde und Mensch sind eng miteinander verknüpft. So würde er die Sünde zerstören, würde er den Mensch zerstören. Das will er aber nicht. Er will den Mensch retten. Und jetzt hat er ein Problem. Und er löst das Problem folgendermaßen. Er wird Mensch und nimmt die Sündhaftigkeit der Menschheit auf sich. Gleich einem Lamm, so beschreibt es die Bibel, auf das die Sünde und die Schuld übertragen wird. Und es wird geopfert und geschlachtet, damit die Menschen gerettet werden. Das hat Gott von langer Hand vorbereitet, dieses Bild, um sichtbar zu machen, was er tut in seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt passiert auf Golgatha Folgendes. Der ganze Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit und Sündhaftigkeit der Welt erschlägt Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und er schreit aus, ruft aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Zorn und diese Gewalt der Zerstörung kommt auf ihn. Was eigentlich auf uns kommen würde, um unsere Sünde und unsere Schuld willen. Und jetzt ist alles auf ihm, auf Jesus. Und wir sind frei vom Zorn Gottes. So der Zorn ist auf Jesus. Und die Rettung ist auf uns. Und deshalb kommt der Zorn Gottes nicht über uns, die wir Jesus Christus empfangen haben in unserem Leben. Und deshalb kann Paulus schreiben, jetzt haben wir Frieden mit Gott. Und ist es nicht, was für eine großartige Tatsache, wenn du Frieden mit dem lebendigen Gott hast. Wenn er nicht gegen dich ist, wenn er nie wieder gegen dich sein wird. Wenn du ein für alle Mal die Nähe, den Frieden mit Gott hast, was für eine Freude, was für ein Glück. Du hast ausgesorgt, du hast Frieden mit Gott. Und wenn er für dich ist, wer will denn noch gegen dich sein? So, deshalb schreibt der Prophet Jesaja schon in Voraussicht auf dieses Ereignis dort auf Golgatha. Er nahm auf sich unsere Schuld. Er wurde geschlagen und gemartert und bestraft um unserer Sünde willen, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Größte, was Jesus jemals getan hat, ist, dass er den Zorn Gottes auf sich genommen hat, der eigentlich dir und mir gegolten hat. Und er durch diesen Schmerz, durch diese Trennung gegangen ist. Kein Wunder, sagte er im Vorlauf im Garten Gethsemane, mein Gott, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er ahnte, was auf ihn zukommt. Er spürte, er, der von Ewigkeit mit dem Vater verbunden war, jetzt kommt dieser Moment, wo der Zorn Gottes ihn trennen wird von seinem geliebten Vater. Und er hat furchtbare Angst davor, denn er weiß, was es bedeutet. Und Engel des Herrn kamen und stärkten ihn. Und er sagt, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er geht diesen Schmerzensweg für dich und für mich, damit wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes sein müssen. Was für eine Liebe. Was für eine Rettung für dich und für mich. So dass wir Frieden haben mit Gott. So ein kleiner Ausschnitt aus dem, was dieses Wort Soteria, Heil, beinhaltet. Und ich glaube, zum einen, was ich vorher schon sagte, ist, dass Gott einigen von uns auch heute begegnen möchte und sagen möchte, es ist mir nicht egal, wer du bist. Aber er spricht zu uns allen. Wer will mein Bote sein? Willst du solch ein Dave Karnes, das war dieser US Marine, der hinging, um Rettung zu bringen, die Rettung Gottes zu bringen zu diesen zwei Verschütteten, könntest du nicht einer davon sein, der sich rufen lässt, der sich gebrauchen lässt, den Gott gebrauchen kann, um Rettung zu bringen zu irgendeinem, der um Hilfe ruft. Wir haben dieser Tage darüber gesprochen, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Auch hier steht das Wort Sozein, also von Soteria. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott auch sein Volk zerstreut, auch in die Arbeitswelt zerstreut, dass wir doch das Wort verkündigen, und uns nicht nur bequem machen in den Gemeinden, in den schönen Gottesdiensten des Herrn, wo es so wunderbar ist und es wird immer größer und wir werden größere Hallen haben und auch ihr werdet größere Hallen haben. Ich weiß, ich habe mit der Leiterschaft gesprochen, das wird so. Aber das ist auch Gottes Plan und Wille, weil es warten Leute, die hier zur Gemeinde hinzugefügt werden sollen, von unterschiedlicher Art, die warten schon darauf, aber die haben im Moment keinen Platz, auch weil die Gemeinde noch nicht darauf eingerichtet ist. Ihr werdet Veränderung auch erleben. Und ich sage das nicht, um einfach der Leiterschaft hier das Wort zu sprechen, sondern weil ich spüre im Geist, weil Gott, glaube ich, so zu mir geredet hat, dass auch andere Arten von Menschen er hinzufügen möchte zur Gemeinde und dass ihr bitte euch dafür öffnet, sagt, wo sind die Menschen, die Heil und Rettung erfahren sollen durch unsere Gemeinde, durch unseren Dienst und empfangt sie im Namen des Herrn. Bitte empfangt sie, auch wenn das Umstellung und Veränderung bedeutet, wie wir diese Tage auch gehört haben. Veränderung wird kommen und muss kommen, aber wird euch ausdehnen, wird euch weiten, wird euch mehr von Gottes Charakter und Eigenschaften und Kraft sichtbar machen. So macht euch bereit. Gott will mehr Menschen hinzusenden. Aber auch seid bereit, dort an den Arbeitsplätzen, dort wo ihr seid, die ganze Woche über zerstreut. In der Diaspora. Und sagt, oh, wann kann ich wieder in den Hauskreis gehen? Jetzt muss ich bis 20 Uhr arbeiten. Nein, du hast bis 20 Uhr Zeit, das Wort des Herrn zu verkündigen. Lebendiges Wort Gottes zu sein unter den Menschen, wie wir gesehen haben. Und wir haben darüber gesprochen, dass das Licht auf den Leuchter muss. Dass das, was Gott in uns entzündet hat, wir auch zum Vorschein bringen, öffentlich machen. Das könnt ihr alles auf der CD anhören, wenn ihr nicht dabei wart. Und heute möchte Gott uns nochmal in diese Richtung, glaube ich, auch ermutigen und herausfordern. Sagt, wer will mein Bote sein? Erinnert euch in die Geschichte im Jesaja Kapitel 6. Jesaja war in Anbetung, so wie die Gemeinde heute Morgen. Es ist immer gut, wenn wir in Anbetung sind. Und er sah den Herrn sitzen auf dem Thron. So, er war nicht beschäftigt mit seinen eigenen Problemen, war nicht beschäftigt mit irgendwelchen Umständen, sondern Anbetung heißt, ich beschäftige mich mit dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige, mit dem Schöpfer, mit Herrgott Zebaoth ist sein Name. Ich bete ihn an, beschreibe seine Schönheit und seine Herrlichkeit, genieße seine Kraft und Gegenwart und sage, Herr, ich bin so erfreut und begeistert über dich. Es ist so gut, dass ich dich kenne. Er sah den Herrn sitzen auf seinem Thron. Aber wenn du dann den Herrn siehst in seiner Klarheit und Schönheit und Reinheit und Kraft, dann siehst du plötzlich auch die Welt um dich herum mit anderen Augen und dein eigenes Leben mit anderen Augen. Und Jesaja sagte, oh Gott, ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen und ich selbst bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und du erkennst deine eigene Unreinheit. Und wie eigentlich die Welt um dich herum aussieht, aus den Augen, aus der Perspektive Gottes, wenn du anbetest. Und dann kam der Engel des Herrn und nahm von dem Altar eine Kohle und berührte die Lippen von Jesaja und sagte, du bist rein. Und Jesus sagt, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Wir erleben in seiner Gegenwart die Berührung Gottes, die Reinigung Gottes, das Heil Gottes. Die Befreiung Gottes, wir erfahren ihn zuerst. Wenn du ihn nicht erlebt hast, hast du keine Botschaft. Es ist alles trocken und hohl. Aber wenn du in seiner Gegenwart ihn erlebt hast, er dich berührt hat, dich gesund gemacht hat, dir begegnet ist in seiner Liebe und Kraft, eine Berührung du hattest, lebendige Berührung vom Vater, dann hast du eine Botschaft. Und in diese Szenerie hinein spricht Gott, wen kann ich senden, wer will mein Bote sein? Denn er sieht auch den Zustand dieser Erde und will so gerne helfen. Wen kann ich senden? Wer will mein Bote sein? Und Jesaja hebt den Finger, sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Und ich glaube, dass auch Gott an dieser Stelle heute Morgen zu euch spricht, zur Gemeinde spricht, zu Einzelnen spricht. Sagt, ich suche Mitarbeiter für meine Ernte. Solche, die eine Berührung hatten von mir, solche, die die Berührung gesucht haben. Ich suche Mitarbeiter für meine Ernte. Wen kann ich senden? Darf ich dich senden? Darf ich dich senden? Darf ich dich senden? Und jetzt in dieser Atmosphäre, wo wir so am Ende des Gottesdienstes uns bewegen, befinden, glaube ich auch, wie der Herr spricht. Vielleicht kann das Anbetungsteam noch mal nach vorne kommen, bitte. Und dass wir noch so Momente in der Gegenwart Gottes verbringen, schauen auf ihn. Und ich glaube, dass er uns fragt, und du musst es aber selbst spüren und merken, wie er dich fragt, wen kann ich senden? Wen kann ich senden? Da ist eine Welt, die wartet auf die Begegnung mit dem Auferstandenen, die wartet auf Hilfe. Da gibt es eine Welt um dich herum, die kommt nicht mehr zurecht mit ihrem Leben. die braucht Hilfe. Wen kann ich senden? Wer will mein Bote sein? Und vielleicht ist der eine oder andere da, der heute Morgen vielleicht zum ersten Mal auch sagt, oder neu sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich will einer von denen sein, die diese Rettung, dieses Heil, das du geben und schenken möchtest, hineinbringen in diese Welt, zu den Menschen, die Hilfe brauchen. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du in unserer Mitte handelst und wirkst, dass das, was menschliche Worte nicht bewegen können, dass du es bewegst. Heiliger Geist, berühre und bewege unsere Herzen. Und wie schon am Anfang erwähnt, wenn du auch Hilfe brauchst, scheue dich nicht, deine Hilfe auszusprechen, sagen, Herr, ich brauche Hilfe. Gott ist für dich. Er hat ein paar von euch angesprochen, ganz persönlich heute Morgen, eure Situation aufgezeigt. Du kannst auch gern nachher noch auf jemanden zugehen und dich offenbaren und sagen, ich brauche Gebet an dieser Stelle und Hilfe. Aber andere wurden nicht erwähnt, haben trotzdem eine Not. Und für euch gilt dasselbe, Gott kennt deine Not. Es ist ihm nicht egal. Rufe um Hilfe und er wird dich erretten. Er wird dir helfen in deiner Not. Aber sei auch bereit, ein Bote zu sein. Komm und wirke du, Heiliger Geist. Wenn ihr Freude habt, dann steht vor dem Herrn. Jesaja stand vor dem Herrn, sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Und erlaubt dem Herr, dem Geist des Herrn, zu dir zu reden, an dir zu handeln. Komm und wirke du, mein Gott. Still.